Folge 12. Der Papst und das Lehramt. Nach all dem, was wir in den vergangenen Episoden gesagt haben, sollte deutlich sein, warum es den Papst in der Kirche braucht. Und auch, was vor dem biblischen Hintergrund seine eigentliche Aufgabe ist. Kanon 218 des Kirchenrechts hat die Definition des Ersten Vatikanischen Konzils übernommen. Dort steht: Als Nachfolger des heiligen Petrus im Primat hat der Bischof von Rom nicht nur einen Ehrenprimat, sondern auch die höchste und vollständige Jurisdiktionsgewalt über die ganze Kirche. Diese Jurisdiktionsgewalt umfasst nicht nur den Glauben und die guten Sitten, sondern auch alle Dinge, die sich auf die rechtliche Ordnung und Regierung der Kirche auf dem ganzen Erdkreis beziehen. Die konkrete Ausgestaltung des Petrusdienstes, dieses Sorgen für die Einheit in der Wahrheit, unterlag in der praktischen Ausübung und Ausübbarkeit einem gewissen geschichtlichen Wandel. Seine konkrete Jurisdiktion bei Bischofsernennungen nimmt er heute im Westen anders wahr als in der Antike, ohne dass sich an seiner grundsätzlichen Jurisdiktionsgewalt etwas geändert hätte. So wurde etwa der heilige Ambrosius, immerhin einer der vier lateinischen Kirchenlehrer, nicht als verdienstvoller, ergrauter Pfarrer und Professor vom Papst in sein Amt als Bischof von Mailand gehoben. Vielmehr war Ambrosius ein frommer Mann in kaiserlichem Dienst, aber noch Katechume, das heißt noch nicht einmal getauft, als die Menge »Ambrosius Episcopus« rief. Innerhalb einer Woche im Schnellverfahren empfing er Taufe, die Weihen zum Diakon und Priester, so dass die Bischofsweihe erfolgen konnte. Generell dienen Bischöfe ihren Kirchen als Nachfolger der Apostel und nicht bloß als Handlanger des Papstes. So werden auch die Rechtsgewohnheiten und die Autonomie der nicht-lateinischen katholischen Teilkirchen vom Papst als Ausdruck der Breite und Weite des Katholischen weitgehend geachtet und nur in Sonderfällen eingegriffen. Die universale Autorität des Bischofs von Rom samt dem dafür notwendigen Charisma der Unfehlbarkeit kommt eben erst dann wirklich ins Spiel, wenn er ganz konkret den petrinischen Dienst der Einheit in der Wahrheit ausübt und ausüben muss, damit die Kirche Christi bleibt und die eine Botschaft Jesu in der Welt nicht in einer Kakophonie sich widersprechender Denominationen und Konfessionen untergeht. Der Papst, so verstanden, hat also eine ganz bestimmte Aufgabe. Und wo er dieser Aufgabe nicht nachgeht, ist er in seinen Äußerungen, Überlegungen, Gedanken, Flugzeuginterviews, herausgeschüttelten Bemerkungen grundsätzlich so fehlbar wie der andere Bischof oder Laie und im praktischen Handeln, Personalbesetzungen, Gartenveranstaltungen und ähnlichen Entscheidungen sowieso. Um das besser zu verstehen, hier eine kurze Zusammenfassung, wie das Lehramt in der Kirche ausgeübt wird und was das für Gläubige bedeutet. In der Aussendung am Ende des Matthäusevangeliums tritt Jesus zu den Aposteln mit den Worten: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seitdem verkündet und lehrt die Kirche. Sie tut es auf verschiedene Weise und in der späteren Theologie spricht man dann nicht nur vom Lehramt, sondern vom ordentlichen und außerordentlichen und vom authentischen Lehramt. In der Tat sind all diese Begriffe verhältnismäßig jung. Die ersten beiden tauchen erst im 19. Jahrhundert auf. Aber nach dem Ersten Vatikanum kommt es zu einer Verschiebung in der Bedeutung und im Zweiten Vatikanum vermeidet man die Begriffe nicht zuletzt deswegen, sodass es heute ein bisschen Konfusion gibt, gerade was man meint, wenn man vom ordentlichen oder vom ordentlichen universalen Lehramt spricht. Das wäre interessant vielleicht einmal für eine lange Folge von einer Stunde, ein Deep Dive oder vielleicht eine kurze Reihe. Ein ehemaliger Student von mir, der wie viele meiner Studenten wesentlich intelligenter ist als ich, hat dazu seine Dissertation in Fribourg geschrieben. Interessante Sache, und was man so im Internet findet oder sogar im Katechismus, hilft nicht immer weiter, wenn man nicht den geschichtlichen Zusammenhang versteht. Das, was nun folgt, ist hoffentlich eine korrekte und verständliche Darstellung des Ganzen. Ich will nicht mit den Begriffen beginnen, die eben missverständlich sein können, sondern mit der praktischen Ausübung des Missionsbefehls im letzten Matthäuskapitel. Die Kirche übt ihr Lehramt auf folgende Weise aus. Durch die Gemeinschaft der Bischöfe in Einheit mit dem Papst, ganz alltäglich auf der ganzen Welt verstreut. Oder feierlich dieselben Bischöfe mit dem Papst in einer Zusammenkunft, die man als Konzil bezeichnet. Ferner übt der Papst in seiner Hirtenfunktion dieses Lehramt unmittelbar aus und kann sich dafür verschiedener Instrumente bedienen. Es gibt die päpstliche Bulle und kürzer sowie weniger feierlich das Breve, die Enzyklika, die als Rundschreiben an die ganze Kirche geht, Das apostolische Schreiben im engeren Sinn der Exhortatio Apostolica, die apostolische Konstitution, die aber nicht nur eine Last des Papstes, sondern auch eines Konzils oder einer vatikanischen Behörde sein kann. Und das Motu Proprio, das gemäß dem lateinischen Namen ein persönliches Anliegen des Papstes zum Ausdruck bringt. Bei all diesen Ausdrücken des kirchlichen Lehramts müssen wir natürlich einschränken, dass es hier nur um die Dinge geht, die darin Gegenstand des Glaubens und der Moral sind und wegen ihrem Offenbarungscharakter oder ihrem Zusammenhang mit der Offenbarung Kraft der Autorität und Sendung Christi gelehrt werden. Alles andere in den zum Teil beträchtlich langen kirchlichen Dokumenten und Instrumenten des Lehramts wird hoffentlich immer noch der Erbauung dienen und dem besseren Verständnis, ist aber nicht selbst Teil kirchlicher Lehre. Das gilt für darin dargelegte theologische Meinungen, Illustrationen, Beispiele, Begründungen, Anekdoten oder auch ganz allgemein für disziplinäre Regelungen und Fragen, die in solchen Dokumenten oder Akten behandelt werden können. Und viel mehr gilt es natürlich noch, wenn sich Kirchenmänner zu Themen äußern, die nicht im Zusammenhang mit der Offenbarung Jesu stehen. Bei all dem, was jedoch in Abhängigkeit und in Bezug auf die Offenbarung Jesu gelehrt wird, üben die Beteiligten grundsätzlich einmal authentisch das Lehramt aus. Diese authentischen Lehren binden die Gläubigen. Allerdings sind diese Lehren nicht automatisch unfehlbar. Als unfehlbar gelten bestimmte Lehren nur, wenn sie in einer von drei Weisen in Erscheinung treten. Erstens, wenn das Lehramt in einer außerordentlichen Form ausgeübt wird. Dies geschieht etwa dann, wenn ein Konzil zur Lösung bestimmter theologischer Streitfragen einberufen wird und entsprechende Beschlüsse fasst. Ein Konzil besitzt dann Autorität, wenn es unter dem Vorsitz des Papstes, seiner Vertreter oder durch seine Anerkennung zusammengekommen ist. Seit dem Apostelkonzil gab es nach katholischer Zählart 21 ökumenische, das heißt gesamtkirchliche Konzile. Nico F. Kal Koko Nico, La 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 La, Lili, Vico Palatri, Vava. Die bindenden Beschlüsse eines Konzils findet man in der Regel in den abschließenden Kanones, wo klar und eindeutig etwas als maßgeblich festgelegt oder verurteilt wird. Sie enden meist in der Formel, wer dies oder jenes lehrt oder diesem oder jenem nicht zustimmt, anathema sit, der sei aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Wörtlich, der wird sich selbst und dem Gericht Gottes überlassen. Wie schon aus dem Gesagten klar sein sollte, gilt nur das als unfehlbarer Glaubenssatz, was in dieser klaren Form für die ganze Kirche in Fragen des Glaubens und der Moral verbindlich festgelegt wurde. Konzilien bestehen aber natürlich nicht nur aus abschließenden dogmatischen Kanones und manche Konzilien wie das Zweite Vatikanische Konzil haben gar keine Abgrenzungen durch Kanones vorgenommen. Die weiteren Akten, Dokumente und natürlich auch rein disziplinarische Entscheidungen von Konzilien haben per se nicht den Charakter der Unfehlbarkeit. Allerdings bedeutet das nicht automatisch, dass es nicht auch hier Zusammenhänge zu definitiven Lehren der Kirche geben kann. Dazu gleich mehr im dritten Punkt. Zuerst aber die zweite Form der Ausübung des außerordentlichen Lehramts. Diese liegt dann vor, wenn der Papst ex cathedra, also in seiner Eigenschaft als Hirt und universaler Lehrer aller Christen, sich Kraft seiner petrinischen Autorität an die ganze Kirche wendet und etwas, das den Glauben oder die Moral betrifft, darlegt, was von allen verbindlich zu glauben ist. Das Instrument, das er zu diesem Zweck bedient, ist kein eigenes, sondern er verwendet dazu eines der bereits genannten lehramtlichen Mittel, eine Bulle, eine apostolische Konstitution etc. Der Unterschied zu den anderen, gewöhnlicheren Dokumenten des Lehramtes ist, dass er durch entsprechende Formulierungen deutlich macht, dass er an dieser oder jenen Stelle Kraft seines Amtes spricht und die Absicht hat, diese Lehre des Glaubens oder der Moral für alle überall und immerwährend gültig festzuschreiben. Dieser außerordentliche Akt geschieht ausgesprochen selten. Seit dem Konzil von Chalcedon, das im vorangegangenen Kapitel angesprochen wurde, ist dies nach mehrheitlicher Anschauung nicht viel öfter als ein Dutzend Mal geschehen. Zuletzt 1950 in der apostolischen Konstitution Munificentissimus Deus über die Aufnahme Mariens in den Himmel. Zuvor etwa 1854 in der päpstlichen Bulle zur unbefleckten Empfängnis oder 1687 in der apostolischen Konstitution Celestis Pastor, in der Papst Innozenz XI. Die Irrtümer des Quietismus verwarf. Quietismus war eine mystizistische Strömung, die komplette Passivität als Ziel des geistigen Lebens sah und aktives, auch natürliches oder kreatives Handeln zum Hindernis für die Gotteskindschaft erklärte. Es ist wichtig zu verstehen, dass Ex-Cathedra-Aussagen nicht kreative Neuerungen sein können, weil ein Papst seine Lieblingsmeinung verewigen will, sondern sie betreffen Lehren, die sich unmittelbar aus der Schrift und Tradition ableiten lassen oder mit solchen Wahrheiten direkt verbunden sind. Neben diesen beiden Fällen des außerordentlichen Lehramts, in dem also in einem bestimmten feierlichen Akt die Kirche verbindliche Lehren zur Offenbarung festlegt, gibt es auch ein Szenario, in dem man von einer unfehlbaren Lehre Kraft des ordentlichen Lehramts spricht. Wie gesagt, der Begriff des ordentlichen Lehramts ist heute oft missverständlich, weil er in vielen Fällen mit dem authentischen, aber grundsätzlich fehlbaren Lehramt identifiziert wird. In seiner ursprünglichen Bezeichnung ist der Ausdruck jedoch schlicht das ubique semper et ab omnibus, das, was überall immer von allen geglaubt worden ist. Es handelt sich um Lehren, die somit seit Anbeginn Teil der kirchlichen Verkündigung sind, aber wenigstens bislang bei keinem Konzil oder durch keinen päpstlichen Ex-Cathedra-Akt feierlich definiert wurden. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht verbindlicher Teil des Glaubens sind. Die Existenz Gottes zum Beispiel oder auch die Auferstehung des Leibes waren noch nie Gegenstand einer speziellen außerordentlichen Definition. Warum nicht? Nun, weil sie nie jemand innerhalb der Kirche wirklich seriös in Frage gestellt hat. Und doch sind beide natürlich biblische und überlieferte Lehre und daher seit den Anfängen Teil des Glaubens, der immer wieder als solcher gelehrt und auch in Dokumenten wie den Katechismen impliziert oder in Erinnerung gerufen wurde. In diesem Sinn verstehen Theologen auch die Lehre von Humanae Vitae, die Enzyklika zur künstlichen Verhütung, oder Ordinatio Sacerdotalis, welche feststellt, dass die Kirche keine Autorität hat, Frauen zu Priesterinnen zu weihen. Gerade weil die Texte auf die beständige und universale Lehre der Kirche zu diesen Fragen ausdrücklich Bezug nehmen, manifestiert sich hier jeweils das unfehlbare ordentliche Lehramt. In diesem Sinn können also auch kirchliche Dokumente, die nicht ausdrücklich eine Lehre definieren oder in einem Kanon mit Anathema sit münden, Texte eines Pastoralkonzils oder lokale Synoden oder die Predigt eines einfachen Weihbischofs, alles Ausdruck des ordentlichen Lehramts, unfehlbare Wahrheit enthalten. Lehrt ein Bischof zum Beispiel in einer Predigt vor Firmlingen, dass Jesus leiblich von den Toten auferstanden ist, ist diese Aussage nicht nur ein Ausdruck des authentischen Lehramts, sondern auch des unfehlbaren, universellen, ordentlichen Lehramts. Wir fassen zusammen. Das kirchliche Lehramt wird auf verschiedene Weise ausgeübt. In manchen, ganz klar begrenzten Fällen, wird etwas definitiv und damit für alle und für immer verbindlich festgelegt. Dies kann nur in bestimmten Fragen geschehen, in Fragen des Glaubens und der Moral und damit in Fragen, die sich aus der Offenbarung Jesus herleiten lassen oder daraus folgen. Auch jene universellen, überlieferten Glaubenssätze, die keine feierliche Definition durch einen Papst oder ein Konzil gesehen haben, sind verbindlich Kraft des ordentlichen universalen Lehramts. Bei jeder verbindlichen Lehre geht es letztlich um den Hirtendienst und damit um die Einheit im Glauben. Diese Lehren erfordern die Zustimmung jedes Gläubigen. Andere Lehren, die das authentische Lehramt zum Ausdruck bringt, mögen nicht definitiv und per se nicht unveränderlich sein. Sind sie deshalb beliebig? Nein, denn in der Regel werden sie vorgelegt, um zu einem tieferen Verständnis der Offenbarung beizutragen, um die Übereinstimmung einer Lehre mit den Glaubenswahrheiten zu betonen oder um vor gefährlichen Auffassungen und Meinungen zu warnen, die zum Irrtum führen können. Sie erfordern entsprechend von Gläubigen religiösen Gehorsam des Willens und des Verstandes. Jene, die ein Amt oder eine Lehrtätigkeit im Namen der Kirche ausüben, legen sogar einen Treueeid hinsichtlich dieser Lehren ab. Ein Eid, der vermutlich in den theologischen Hochschulen auf Kanzeln und von Religionslehrern in unseren Breiten öfter gebrochen wird, als die Regeln der Zeichensetzung in meinen Schachtel setzen. Dabei sollte der Eid eigentlich zur Wahrung der Einheit dienen und zum Schutz der Gläubigen vor der Eigenmächtigkeit der Amtsträger und Lehrenden. Denn die Gläubigen haben ein Recht auf die Lehre der Kirche und nicht auf Pastoralassistentin Gabis Evangelium vom kleinen Prinzen, der Botschaft des Pfarrers vom recycelten Joghurtbecherdeckel und der blinden Betastung von Elefanten. Leider werden zu viele wissen, von welchen Elefanten ich rede. All jenes schließlich, was die Hirten in ihren Schreiben, Reden oder Predigten zu verschiedenen Staats- und Wirtschaftsfragen, Computerbetriebssystemen, Pferdezucht, Milchproduktion, Corona-Masken, Solarstrom, Windkraft und Klimawandel äußern, bringt zwar gewiss ihre Sorge oder Meinung zum Ausdruck, wie es jedem Getauften und Ungetauften aufgrund seiner Verantwortung vor Gott zusteht, aber die Hirten üben darin nicht wirklich ihren eigentlichen Dienst als Hirten aus, solange in den Fragen kein Zusammenhang zur Offenbarung Christi besteht. Der Celebrity-ähnliche Status von Bischöfen oder Päpsten kann einem bestimmten Anliegen gewiss größere Breitenwirkung verschaffen. Hashtag schaut, ich mach auch mit. Allerdings geraten die Beteiligten, ob mit Mitra oder ohne, hier schnell ins politische Fahrwasser und in Kontroversen, die ihrem eigentlichen Auftrag und ihrer eigentlichen Autorität schaden können. Es mag also populistisch opportun sein, sich in solchen Fragen zu äußern, aber von anderer Warte betrachtet kann es auch unklug sein und der Funktion des Brückenbauens, das ist, was die Bezeichnung Pontifex für Bischöfe bedeutet, zuwiderlaufen. Soweit. Ich hoffe, ein bisschen etwas ist nun klarer. Und damit haben wir die Grundlagen für die nächste Folge gelegt, wo wir uns dem aktuellen Pontifikat zuwenden wollen. Universum.